Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Soka Fußball in Afrika, WM-Vorschau. Und heute geht es um ein weiteres nordafrikanisches Team. Wir blicken auf Team Algerien und das sind diesmal nicht Jonathan und ich alleine, sondern ich konnte auch unseren Afrika-Cup-Experten Joscha Berger, der uns damals schon vor dem Afrika-Cup ein bisschen was über Algerien erzählt hat, wieder gewinnen und habe auch einen Teil mit ihm aufgenommen. Wir werden dann immer wieder kurz zu ihm schalten. Er gibt uns so seine Insights, wie er auf die WM für Algerien blickt, wie er auf den Kader blickt, wie er auf den Trainer blickt und wie er die Stimmung im Land so wahrnimmt. Aber ich freue mich natürlich, dass du, Jonathan, auch diesmal wieder mit dabei bist.
Auf jeden Fall, ich freue mich auch und vor allem, dass wir auch diesmal Verstärkung mit dabei haben, ist sehr, sehr gut.
Weil Algerien gar nicht so leicht zu analysieren ist. Ich glaube, das ist uns beiden in der Vorbereitung aufgefallen. Klar, wir haben eine WM-Qualifikation, die wir betrachten können. Klar, wir haben einen Afrika-Cup 2026, den wir betrachten können. Aber trotzdem, Algerien bei einer WM, das mussten auch fast die Deutschen 2014 feststellen, ist nochmal was anderes. Da direkt mal die Frage an dich, kannst du dich an dieses Spiel noch erinnern? Also natürlich in den deutschen Medien, was überall drüber steht, Manuel Neuer, die beste Torwart-Performance, die es vielleicht jemals gab, was dabei untergeht. Der Man of the Match in diesem Spiel war Algeriens Keeper Reis Mboli, der auch ein überragendes Spiel abgeliefert hat, wo man dann wieder sieht, okay, die Narrative sind in den Medien immer ein bisschen unterschiedlich. Manchmal kommt auch der afrikanische Fußball zu kurz. Aber kannst du dich an dieses Spiel noch erinnern und vielleicht auch an einzelne Momente? Außer das Per Mertesacker-Interview danach mit der Eistonne.
Ja, also dieses Interview, das war auch sehr legendär. Das gibt es ja immer wieder mal zu sehen, dieses Interview. Ansonsten, ja, du hast es gesagt, Manuel Neuer, ein überragendes Spiel gemacht. Das hat keiner so in dieser Art und Weise, in dieser Form noch nie gesehen, wie er da ja diesen Libero für sich neu entdeckt hat, neu interpretiert hat, das Torwartspiel. Und ja, es war ein sehr, sehr unangenehmes Spiel gewesen damals für die Deutschen. Und ja, das war aber dieses Spiel gewesen, was auch vielleicht für Deutschland so ein Schlüsselmoment war, um letztendlich dann den Titel nach Deutschland wieder zu holen. Und manchmal brauchst du dann diese Spiele, wo es dann wirklich auf Messerschneide dann zugeht. Aber wir hatten da Gott sei Dank Manuel Neuer gehabt. Ansonsten wäre Deutschland, glaube ich, kein Weltmeister geworden gegen Algerien.
Ja, auf jeden Fall. Und es sind tatsächlich auch heute noch Spieler dabei von damals. Also natürlich der Mann, der vielleicht über allen so ein Stück weit steht in den letzten 20 Jahren im algerischen Fußball, Riyad Mahrez, war damals schon auf dem Platz gestanden. Aber wir wollen jetzt natürlich auf das Jahr 2026 erstmal schauen. Und da habe ich Joscha auch gefragt, wieso seine persönliche Stimmung ist, wieso die Stimmung im Land ist und wie er auch den Trainer Wladimir Petkovic wahrnimmt, an dem ja trotz Kritik festgehalten wird.
Ja, also die Vorfreude steigt schon jetzt, glaube ich, Tag für Tag. Und ich glaube, das kann man nicht an der Trainerfrage jetzt ausmachen. Ich meine, durchaus jetzt die Länderspielpause im März war doch auch ein bisschen ein positives Zeichen, würde ich sagen. Ja, von daher denke ich, sollte man es nicht daran festmachen. Ich denke, das Zünglein an der Waage jetzt, Vorfreude, ja, nein, wird auf jeden Fall das Spiel gegen die Niederlande sein nächste Woche, wo man einfach nochmal sieht, wo die Mannschaft steht und was möglich ist.
Ja, nach der Einschätzung von Joscha wollen wir mal schauen, wie Algerien sich denn für diese WM qualifiziert hat. Man war in der Quali in der Gruppe mit Uganda, Mosambik, Guinea, Botswana und Somalia, wo man vielleicht wieder sagen könnte, man hatte kein zweites absolutes Schwergewicht dabei und war der Favorit, aber der Rolle ist man auch gerecht geworden, oder?
Ja, es ist nie einfach. Wir haben das auch schon bei den anderen Mannschaften gesagt. Die Bedingungen gerade auswärts, die sind einfach sehr, sehr schwierig bei den afrikanischen nationalen Mannschaften. Dementsprechend muss immer jedes Spiel gespielt werden, jedes Spiel muss gemacht werden. Aber man muss auch sagen, Algerien ist ihrer Favoritenrolle gerecht geworden und haben auch da von 10 Spielen 8 gewonnen gehabt, einmal unentschieden gespielt und einmal verloren, also sprich 25 Punkte dann geholt, haben ja ein Auftaktspiel gegen Somalia 3-1 gewonnen gehabt, gegen Mosambik dort vor Ort 0-2 gewonnen gehabt. Dann das dritte Spiel gegen Guinea haben sie dann verloren gehabt, 2-1, was ein Spiel war, das so ein bisschen hin und her ging, beziehungsweise auch Algerien so ein paar Torchancen nicht genutzt haben und ja, haben sich einfach ein bisschen schwer getan. Aber letztendlich haben sie dann auch alle anderen Spiele dann souverän gewonnen gehabt und gegen Guinea dann einfach nochmal 0-0 gespielt, unentschieden, aber die restlichen Spiele dann gewonnen gehabt. Und ja, letztendlich souverän und verdient auch die WM-Qualifikation gemeistert und dementsprechend auch zu Recht qualifiziert.
Wir haben ja darüber gesprochen, dass Mo Salah jetzt hat der beste WM-Torschütze in Afrika beziehungsweise Qualifikationstorschütze of all time ist. Aber der beste Torschütze der WM-Quali in Afrika dieses Mal kam aus Algerien, spielt in der Bundesliga, ist Mo Amora, 10 Tore. Klar, wenn wir jetzt halt auf Mo Amora schauen, dann sehen wir jemanden, der eine relativ schwierige Zeit in Wolfsburg hatte zuletzt, der so ein bisschen von den Medien zum Stinkstiefel gemacht wurde. Wir wissen alle nicht, was im Training abgelaufen ist, aber er ist ein paar Mal suspendiert worden, er ist aus dem Kader gestrichen worden, ist dann am Ende jetzt auch in der Relegation, in der man ja abgestiegen ist, nur als Joker in der Verlängerung eingewechselt worden gegen Paderborn, was für einen Mann seiner Qualität ja eigentlich absurd ist, dass man auf so jemanden verzichtet. Aber es zeigt auch, er ist vielleicht nicht der einfachste Charakter, weil es ja nicht nur unter Dieter Hecking so war, sondern er ist ja unter allen Coaches so ein bisschen angeeckt. Ich glaube, es geht darum, Mohamed Moura auf Spur zu bringen und ihn in ein Mannschaftskonstrukt zu integrieren. Und das scheint Wladimir Petkovic in der WM-Quali zumindest mal sehr, sehr gut gelungen zu sein, weil 10 Tore, das ist schon eine beachtliche Leistung, würde ich sagen, in 10 Spielen, in über eben diese 2 Jahre gestreckt. Ich glaube, sein erstes Tor hat er auch dann erst relativ spät gemacht gegen Botswana, genau 2025. Und dann war er so richtig on fire, hat einen Dreierpack gegen Mosambik geschnürt. Also da kann man sagen, wenn man ihn unlockt, dann aber so richtig. Und darum wird es vielleicht auch bei der WM gehen. Zweiter spannender Punkt ist, der Mann, der 3 Tore gemacht hat, Bagdad Bounedjah, ein großer Stürmer, der auch, ja, kann man schon sagen, Legendenstatus in Algerien hat. Lange auf der 9 gesetzt war, vielleicht so der Gegenentwurf zu Amoura ist der kleine Schnelle, ist er der große Wandspieler. Er hat auch 3 Tore gemacht, aber er ist jetzt nicht nominiert worden für die WM, was für große Debatten gesorgt hat in Algerien. Deswegen kann man da sagen, die 2 Gegenentwürfe im Sturm, beide haben in der WM-Quali funktioniert, aber nur einer ist jetzt dabei. Blicken wir noch auf den Afrika-Cup in Marokko. Da ist man ja tatsächlich im Viertelfinale gescheitert an Nigeria. Ich will jetzt keine Traumata bei dir rausholen, aber gerade das Achtelfinale, da wirst du sie dir ja mal ein bisschen genauer angeschaut haben gegen Kongo, oder?
Ja, danke nochmal für diese tolle Erinnerung. ja, das Spiel damals, gerade auch gegen Kongo, war ja sehr, sehr neutralisierend gewesen. Aber vielleicht nochmal kurz zur Gruppenphase. Da sind sie aber auch da souverän durch und haben das sehr, sehr gut gemacht gehabt und auch alle 3 Spiele dann gezogen. Aber das mussten sie auch in dieser Gruppe gegen Sudan, gegen, ja, wobei Burkina Faso ist eine unangenehme Mannschaft, ne, aber auch da einen knappen Sieg geholt gehabt und dann gegen Äquatorial Guinea 3-1 gewonnen, 9 Punkte und dann ging es ja gegen unsere Kongolesen. War ein Spiel gewesen, das, wie ich schon gesagt habe, nicht so ganz klar war, in welche Richtung es geht. Die Kongolesen hatten ihre Momente gehabt, Algerien hatte ihre Momente gehabt. Nichtsdestotrotz vielleicht, ja, schon leichte Vorteile für Algerien gewesen in dem Spiel. Aber es hätte in beiden Richtungen kippen können. Und dann, ja, gegen Schluss machen sie dann das Tor in der Verlängerung und haben dann, ja, 1-0 gewonnen gehabt und ziehen dann ins Viertelfinale gegen Nigeria. Und da hatten sie schon Probleme gehabt. Das war ein verdienter Sieg für Nigeria. Wir haben probiert gehabt, ja, ein Mittelfeldpressing zu spielen, aber da haben sie kaum Zugriff bekommen. Nigeria komplett das Spiel kontrolliert und dominiert und haben es dann ja nicht so geschafft gehabt, in Entfaltung zu kommen in diesen offensiven Umschaltmoment, wo sie schon stark sind nach vorne, weil sie einfach diese Geschwindigkeit haben, weil sie da einfach Torgefährlichkeit haben. Auch so, ja, Moura wird da einfach oder wurde oft gesucht, wurde auch gefunden. Auf der anderen Seite mit Riyad Mahrez, der natürlich ein reiner 1-1-Spieler ist, vielleicht nicht mehr ganz so gut ist wie vor einigen Jahren und dennoch der Kapitän, ganz, ganz wichtiger Spieler in dieser Mannschaft. Und ja, das haben sie aber nicht so wirklich geschafft gehabt. Aber auch Nigeria hat das sehr, sehr gut gemacht und haben dann, nachdem es in der Halbzeit 0-0 stand, hat Nigeria dann verdientermaßen das Spiel gewonnen gehabt. Und Algerien, ja, hatte da schon etwas enttäuscht gehabt, weil sie schon was ausgerechnet haben. Aber die sind ja nicht in ihren Stärken gekommen in diesem Spiel. Und das war natürlich nicht so, so toll für Algerien und haben dann da im Viertelfinale es dann nicht geschafft gehabt und mussten dann da nach Hause fahren.
Was ich noch mit Algerien und diesem Afrika-Cup verbinde, ich hatte tatsächlich die Möglichkeit, nach dem Achtelfinale, vor dem Viertelfinale, ein Interview mit Ibo Maser zu führen. Und also mich hat der Mann wirklich beeindruckt, weil so down to earth, obwohl man so im Hype ist, obwohl man von allen Seiten gesagt bekommt, ey, du bist unglaublich, jetzt trägst du auch noch die Nationalmannschaft, weil er einer der Breakout-Stars auch beim Afrika-Cup war. Nach einer überragenden Hertha-Saison, nach einer überragenden Halbsaison für Leverkusen im ersten Bundesliga-Jahr, so geerdet aufzutreten, zu sagen, dass man so ein bisschen Starstruck war, als man zum ersten Mal im Nationaltrikot Riyad Mahrez getroffen hat, das hat mich schon sehr imponiert und seitdem bin ich absoluter Ibo Maser-Fan, also vom Typen Ibo Maser. Der ist wirklich down to earth, ein cooler Typ und ja, hat mich wirklich nachhaltig beeindruckt, dieses Interview. Aber ja, du hast auch Riyad Mahrez angesprochen. Er ist nicht mehr so explosiv. Er ist auch nicht mehr ganz so fleißig, vielleicht, wie er noch zu Hochzeiten war, weil bei Pep Guardiola, Manchester City, da war gar nicht verhandelbar, dass man intensiv arbeitet, auch gegen den Ball, da durfte sich keiner rausnehmen. Jetzt in Saudi-Arabien tippe ich mal, dass er nicht ganz so viel Druck von seinem Coach bekommt. Und da habe ich auch natürlich Joscha drauf angesprochen, weil es in Algerien ja doch eine durchaus kontroverse Diskussion um Mahrez gibt, ob er nicht eher eine Bremse in der Nationalmannschaft ist oder ob er wirklich noch ja ein Unterschiedsspieler ist. Und da gehen wir gleich mal zu Joscha.
Ja, das ist natürlich nicht so einfach zu beurteilen. Das kommt natürlich auch immer aufs Spiel drauf an und es ist schwankend. Also das kann man auf jeden Fall schon mal festhalten. Da würde jeder lügen, der das nicht so sieht, dass es auf jeden Fall die Leistungen schwankend sind und man auch merkt, es ist nicht mehr ja, der Mahrez von 2015, 2017, sage ich mal, mit von Schnelligkeit her und auch natürlich die Ausdauer. Man hat schon das Gefühl oft, dass es einfach nur noch ja, für eine Halbzeit reicht, sage ich mal. Also auch da, du hast eben auch jetzt Spieler, die jünger sind dabei, wie Tadj Musa zum Beispiel, die einfach durch Dynamik bestechen oder Maser, die einfach wirklich auch extrem viel Sprints nach hinten mal absolvieren und auch die Defensivarbeit verrichten. Und da hat man schon das Gefühl, dass Mahrez nicht mehr so mitmachen kann oder nicht mehr das so 100% erfüllen kann. Wobei man natürlich auch immer noch die Momente hat, so die mal hervorschimmern, wo er doch für einen Geniestreich gut ist, aber das ist in den letzten Jahren schon seltener geworden. Also das abschließend zu beurteilen, ob man jetzt mitschleift, das ist natürlich sein letztes großes Turnier, das ist klar. Und sportlich kann man sicher auch öfters darüber diskutieren, ob es gerechtfertigt ist, aber es war nie zur Debatte gestanden, ihn jetzt nicht mitzunehmen, so wie man das in den letzten Monaten erlebt und gehört hat.
Ja, mit dem, was Joscha sagt, sind wir ja auch eigentlich schon direkt in der Mannschaft drinnen. Wir geben dann auch noch mal kurz für diese Problemposition Torwart, gehen wir noch mal kurz zu Joscha zurück. Die sparen wir jetzt halt hier ganz kurz aus. Und da wollte ich dich fragen, welche Spieler sind denn die so, die dir bei Algerien besonders aufgefallen sind, über die du sprechen willst und die für dich auch bei dieser WM den Unterschied machen könnten?
Ibrahim Maser hast du schon erwähnt gehabt. Ich finde auch ein super Junge, ein sehr, sehr guter Spieler, der sehr, sehr kreativ ist, der immer wieder gut in die Halbräume kommt, der immer wieder Angriffe initiieren kann mit guten Bewegungen, mit guter Positionierung in den Halbräumen und dann auch dementsprechend ja die Spieler und beziehungsweise dieses Offensivelement belebt. Dementsprechend ein ganz, ganz wichtiger Faktor und wird auch da sein Können und seine Qualität auf den Platz bringen. Ansonsten haben wir Hicham Boudaoui von Nizza, zentrales Mittelfeld, extrem fleißig, sowohl mit dem Ball als auch gegen den Ball, sehr, sehr aktiv im Gegenpressing auch. Also ist ein ganz, ganz wichtiger oder wird ein wichtiger Faktor, glaube ich, werden, weil er einfach alles so ein bisschen mitbringt, sowohl nach vorne als auch nach hinten in beiden Richtungen. Und ja, ist ein Spieler, auf den man sich, glaube ich, immer zu 100% verlassen kann. Dann, ja, hast du natürlich aber auch Rayan Aidoori von Manchester City, Linksverteidiger. Auch der natürlich, dadurch, dass er natürlich in der Premier League spielt und ein gewisses Niveau mitbringt, der Spieler, der über die linke Seite dementsprechend hoch agieren wird, gehe ich mal stark davon aus. Und auch, dass so ein bisschen asymmetrisch dann spielt. Auf den Verteidigerpositionen von Dortmund, Bensebaini, auch ein wichtiger Spieler mit dem Ball, auch gegen den Ball. Hast natürlich da einen, der den Laden wahrscheinlich dann hinten zusammenhalten wird. Und ja, das sind so die Spieler letztendlich, die ja einfach wichtig sind, auch gerade aus der Bundesliga. Hast natürlich auch Shaibi von Frankfurt. Genau, also das sind so die Jungs, die einfach mir positiv aufgefallen sind. Und die haben schon da interessante Spieler, die auch gewisses Profil mitbringen, was das Spiel nach vorne beleben wird bei den Algeriern.
Ja, beim Kicker bin ich ja im Videoteam und darf dann da auch ganz oft die Ligue 1 Highlights auf die Seite schieben. Und ein Name, der mir da ganz oft immer über den Weg läuft, ist Amine Guiri, Stürmer auch von Marseille. Und eben gerade in dieser Kombination mit einem Moamura, finde ich, haben sie schon auch interessante Pakete, Spielerpakete auf den verschiedenen Positionen. Und das sie auch so ein Stück weit unausrechenbar macht, finde ich, weil der Coach Wladimir Petkovic ist ja auch jemand, der dafür bekannt ist, dass er sich jetzt nicht zwangsläufig immer auf eine Philosophie festlegt, die er dann unbedingt durchdrücken will. Und da gibt ihm eben dieser Kader schon durchaus ja Optionen. Und was ich da noch ganz witzig fand, er ist jemand, der seinen WM-Kader immer unglaublich spät bekannt gibt, beziehungsweise jeden seiner Kader. Wenn die afrikanischen Nationen für die Länderspielpause ihre Kader bekannt geben, kannst du eigentlich fast darauf wetten, dass Algerien einer von den drei, vier Letzten ist. Und das hat er jetzt diesmal natürlich auch gemacht. Aber die algerischen Journalisten, die sind natürlich kreativ, die wussten ganz genau, dass die Spieler schon vorab im Camp am Flughafen ankommen, was dann dazu geführt hat, dass die Journalisten teilweise am Flughafen gecampt haben, um wirklich jeden Spieler exklusiv vermelden zu können, was dann dazu geführt hat, dass eine relativ klare Kaderliste schon vorab bekannt wurde, bevor es vielleicht Wladimir Petkovic selber wollte. Also es ist ganz witzig gewesen, wenn man da den Twitter-Accounts aus Algerien gefolgt ist, die dann wirklich minütlich da alle Flugupdates gecheckt haben. Ah, könnte da jetzt ein Spieler, der für den WM-Kader in Frage kommt, drin sitzen und dann am Gate gewartet haben. Also stelle ich mir schon witzig vor, wenn da so ein paar Zelte vor dem Flughafen in Algier aufgebaut sind mit Journalisten, die dann keinen WM-Fahrer verpassen wollen. Aber ist ja auch wieder nur so ein Zeichen, wie emotional das Ganze in Algerien begleitet wird, wie sehr die Leute da dahinter sind. Und ja, die machen das ja nicht nur aus Spaß und der Freude, sondern weil sie natürlich auch dadurch Geld verdienen, ja, weil die Algerier einfach daran interessiert sind, weil die Algerier wissen wollen, wer ist denn jetzt dort dabei und auf wen setzt unser Coach? Und ich habe ja kurz schon mal diese Torwartposition angerissen. Da ging nämlich eine kleine Schockwelle durch Algerien, weil man gedacht hat, okay, wir haben mit Lucas Zidane, einem großen Namen, dem Sohn von Zinedine Zidane, endlich unsere Nummer 1 gefunden. Ja, und was ist dann? Dann zieht der sich eine schwere Verletzung zu in einem der letzten Spiele in Spanien. Und wird ins Krankenhaus gebracht und es geht plötzlich das Zittern los, weil die Nummer 1 ist eine sehr wichtige Position. Lucas Zidane hat sie jetzt gerade erst seit dem Afrika-Cup inne. Er hat den Wettlauf gegen die Zeit gewonnen. Er hat jetzt schon in Maske wieder trainiert mit der Nationalmannschaft. Aber ich habe natürlich Joscha gefragt, wie er zu der Personalie steht und wie er ihn so einschätzt, ob er die lang ersehnte Lösung auf dieser Problemposition ist.
Ja gut, also wenn man jetzt auf die Spiele vom Afrika Cup zurückgeht und auch die Länderspiele, Seitdem muss man einfach das noch ein bisschen gemischt beurteilen. Also man kann es, glaube ich, abschließend jetzt nicht sagen, man hat jetzt hier den Torwart, den man jahrelang gesucht hat, gefunden. So würde ich es auf keinen Fall beurteilen. Dafür gab es auch ehrlich gesagt die Spiele jetzt noch nicht, wo er sich jetzt entweder extrem auszeichnen konnte. Auf der anderen Seite ist ihm auch jetzt kein Riesenbock passiert, wo man jetzt kritisch wäre. Als ist es noch so gemischt, dass man sein Konto einfach auch relativ neutral noch ist. Also es ist auf jeden Fall Ansätze da, wo man sagt, das ist ein stabiler Torwart auf jeden Fall. Aber ich glaube, kein Fan ist jetzt halt wegen ihm total aus dem Häuschen. Ne? Also ich glaube, man beobachtet das noch so ein bisschen und das wird sich bei der WM dann auch zeigen.
Jetzt haben wir über die Auswahl von Wladimir Petkovic so ein bisschen schon gesprochen, über die Spieler. Jetzt wollen wir auch mal über den Trainer selber sprechen. Hast du ihn eigentlich aktiv als den Schweizer Nationaltrainer im Kopf gehabt? Weil ich habe jetzt auch, in der Vorbereitung habe ich auch nachgeschaut, von 2014 bis 2021 ist ja eine ewige Zeit, in der er die Schweiz trainiert hat, sogar ins EM-Viertelfinale 2021 gekommen zum Abschied. Ja, hattest du das so auf dem Schirm und wie blickst du auf ihn?
Also auf dem Schirm hatte ich es nicht gehabt, tatsächlich. Ist ein Trainer, der, glaube ich, immer wieder anpassungsfähig ist. Ist ein Trainer, der, glaube ich, auch schon weiß, wo die Stärken dann liegen, durch auch die gewissen Profile. Und dementsprechend finde ich immer, wie er auftritt, sehr gut, sehr, sehr souverän, sehr cool, muss ich sagen, sehr, sehr smart. Und bin auch einfach mal gespannt, wie sie von der Art und Weise her spielen werden, weil es ist immer mal so, dass sie mal im tiefen Block verteidigen, aber dann auch etwas mal höher attackieren. Es kommt immer auch, glaube ich, drauf an, gegen wen du dann spielst und was du dann auch brauchst und welche Spieler du dann letztendlich auf dem Platz hast. Fakt ist aber, du hast eher ja diese kleinen Zocker, sage ich jetzt mal, diese Tripler, die du da auf dem Platz hast, die da eher schnörkellos sind und relativ schnell in die Tiefe kommen wollen, in die Gänge kommen wollen, um da schnell ins letzte Drittel zu Torchancen zu kommen. Und das lässt er auch dann so zu und das will er dann auch so sehen von seiner Mannschaft. Und wie gesagt, ich finde, er hat da eine gute, ruhige Art, was ich immer sehr, sehr gut finde. Und lässt da die Jungs, glaube ich, auch da so ein bisschen frei. Und dennoch hat er, glaube ich, gerade auch gegen den Ball einen guten Plan. Ne? Das ist schon sehr, sehr diszipliniert, wie sie dann gegen den Ball arbeiten. Wie gesagt, haben jetzt auch mittlerweile jetzt mit Lucas Zidane natürlich jetzt auch einen guten Torwart. Und das zieht sich dann natürlich dann durch. Und gegen den Ball, das sind schon klare Abläufe, schon ja, ein Fundament, glaube ich, dann zu sehen. Und mit dem Ball, das sind dann so ein bisschen die Freigeister. Aber ich glaube auch, dass er da ein bisschen manchmal anpassen muss, wenn ich an das Spiel Nigeria denke, wo sie einfach Probleme und Schwierigkeiten hatten, da immer wieder Akzente zu setzen und zu kommen. Dann ja, wird auch da gefordert sein, den Jungs da was mitzugeben, dass es dann auch besser läuft und dass du in diesen Aktionen kommst, weil die Jungs, die müssen ins Laufen kommen, die brauchen Räume und das ist seine Aufgabe, glaube ich, jetzt zur WM, das noch ein bisschen ja reinzukriegen, das Ganze zu implementieren, so dass sie immer wieder zu ihren offensiven Umschaltmomenten kommen.
Ja, ein Mann, auf den er auch, denke ich, setzen wird und den man da, glaube ich, auch nicht unerwähnt lassen darf. Klar, Ibo Masa ist aus deutscher Sicht und vielleicht auch aus Talentsicht das größte Juwel, das man hat. Aber man hat auch noch Anis Hadjmusa von Feyenoord Rotterdam, der immerhin 17 Scorer dieses Jahr in der Eredivisie gesammelt hat und der so meiner Meinung nach gemeinsam mit Masa die Offensive der Zukunft bilden könnte. Er ist so ein bisschen der Gegenentwurf zu Mahrez, der nicht mehr ganz so athletisch ist. Musa ist dagegen ja ein Wirbelwind, sehr, sehr schnell. Und auf ihn bin ich sehr gespannt. Und wenn ihr interaktive WM-Kader aufstellt, ist er vielleicht noch nicht ganz so teuer wie andere Spieler, aber könnte trotzdem ordentlich Scorer sammeln. Deswegen bin ich gespannt. Und natürlich auch, was er dann im Sommer macht, ob da vielleicht ein größerer Wechsel ansteht. blicken wir dann noch mal ein bisschen in die WM-Historie von Algerien zurück. Wir haben es ja schon mal gesagt, das Turnier 2014 ist natürlich so ein bisschen das Standout-Turnier, weil man im Achtelfinale war. Das einzige Mal, als man es über die Gruppenphase hinaus geschafft hat, das war die vierte Teilnahme, jetzt kommt also die fünfte, weil man eben jetzt seit 12 Jahren nicht mehr dabei war. Ja? Man war 2018 nicht dabei, 2022 und es ist so ein bisschen so, dass ich das Gefühl habe, die Algerier warten erstmal ab. Man ist nicht mehr so ganz 100% euphorisch, wie man es vielleicht 2010 und 2014 war, sondern ja, es herrscht so eine gewisse, nicht Versagensangst oder sowas, es wäre vollkommen in die falsche Richtung, aber ja, man will jetzt erstmal was sehen von seiner Nationalmannschaft und deswegen, ja, glaube ich, dass auch die Gruppenphase sehr entscheidend sein wird. Da spielt man gegen Argentinien, Österreich und Jordanien. Und ich fand es ganz spannend, was du gesagt hast. Die kleinen Dribbler, die körperlich vielleicht nicht so stärkste Mannschaft des Turniers. So kann man es vielleicht ein bisschen beschreiben. Und dann gegen die Argentinier mit einem De Paul, mit einem McAllister, die doch sehr physische Spieler sind, die da im zentralen Mittelfeld schon gerne auch mal aufräumen für ihren großen Helden Lionel Messi und die Drecksarbeit machen, stelle ich mir schon schwierig vor. Wie blickst du so auf die Gegner Argentinien, auch Österreich unter Ralf Rangnick, der ja da eine 11 Maschinen auf den Platz schicken wird, denke ich, die dann marschieren werden, so Konrad Leimer, Marcel Sabitzer im Nationaltrikot nochmal ein anderes Level und dazu noch Jordanien, ist schon keine leichte Aufgabe, oder? Und könnte auch für Algerien eine Aufgabe werden, gerade körperlich.
Definitiv körperlich eine Mannschaft, die natürlich unterlegen ist. Das merkt man auch beim Afrika-Cup tatsächlich, dass sie da von der Physis her immer Probleme haben, gerade auch in den Luftduellen. Und ja, das wird auch jetzt bei der WM auch Thema werden, gerade gegen Argentinien. Ist ja das Auftaktspiel. Und ja, da bin ich gespannt, wie sie auch diese Problematik, sage ich jetzt mal, die sie natürlich haben, lösen werden. Und generell, wie die Performance sein wird. Ich glaube, gegen Argentinien, das wird eher ein Spiel werden, dass ja wahrscheinlich Argentinien schon gewinnen wird, weil die einfach da ja natürlich von der Qualität natürlich besser aufgestellt sind und auch von der Breite des Kaders besser dastehen. Aber dann haben sie natürlich im zweiten Spiel gegen Jordanien da eine Chance und ist natürlich ein Spiel, das du ziehen musst, um dann letztendlich in einem entscheidenden Spiel gegen Österreich da die Benchmark zu setzen und auch da zu gewinnen. Und das Spiel sehe ich so ein bisschen als 50-50. Da wird es natürlich drauf ankommen, okay, wie kommst du in das Turnier rein? Was hast du da für ein Gefühl? Wie kommst du an? Und wie ist deine Form und so weiter? Und ich glaube, das ist so ein Spiel, wo beide wahrscheinlich ja mindestens schon 3 Punkte haben werden. Und dann ist da Crunch-Time für beide Teams. Aber ich glaube, dass es schon schwierig wird für Algerien, weil ich die Österreicher ein bisschen besser sehe, etwas kompletter, sage ich jetzt mal, und auch mit Ralf Rangnick einen Trainer haben, der auch sehr akribisch auf den Gegner immer wieder eingeht, in seinen Prinzipien, klar, und dennoch den Gegner nie außer Acht lässt. Und dementsprechend, ja, bin ich da gespannt und wir werden sehen, wie das passieren wird. Aber es ist tatsächlich keine einfache Gruppe für Algerien. Und nichtsdestotrotz sehe ich da schon die Möglichkeit, da durchzukommen. Ja.
Ja, ich habe auch mit Joscha über die Gruppe gesprochen und er hat so zusammengefasst, es war jetzt es ist keine Horrorgruppe, die man erwischt hat, aber es ist eine Gruppe, die einen in einen Horrorzweig schickt quasi, weil es so ist, wenn man Gruppenzweiter wird, trifft man aller Voraussicht nach im 16. Finale auf Spanien. Aber wird man Dritter, könnte es mit einer großen Wahrscheinlichkeit England werden. Das heißt, wenn man nicht gerade den Gruppensieg holt in dieser Gruppe und mit Argentinien und Österreich gibt es da auch noch 2 andere starke Bewerber, dann sieht es schwierig aus, weil Spanien und England, die muss man ehrlicherweise dann schon über Algerien ansiedeln und da müsste dann an diesen Tagen schon alles zusammenlaufen, damit man da eine Chance hat. Aber ich meine, Algerien hat es ja gezeigt, ne? Also man kann auch durch eine Gruppendynamik, die 2014 damals entstanden ist, schon was erreichen, dass man eben Favoriten so sehr ärgern kann, weil auch 2014 war Deutschland der klare Favorit im Achtelfinale und man hatte sie am Rande einer Niederlage. Und ja, England unter Thomas Tuchel, das würde ich schon gerne sehen, wie die Algerier sie da vor eine Aufgabe stellen im Sechzehntelfinale und auch gemein werden und dann jedes Mittel nutzen. Und dann kann ja auch so ein, ja, in dem Fall besten Sinne, Stinkstiefel Moamura vorne helfen, der dann eklig ist in den Duellen, der eklig ist mit seinem Tempo, der viele Tiefenläufe macht, diese großen englischen Innenverteidiger vor Probleme stellt und vielleicht dann wieder seine WM-Quali-Form bekommt und alles von Wolfsburg abschütteln kann und ja vielleicht sogar die Engländer nach Hause schicken kann, ohne dass ich mich jetzt darüber freuen würde oder so, ne? Ich habe keine Aktien da drinnen, aber ich würde mich ich im Zweifel würde ich mich natürlich immer freuen, wenn die afrikanischen Teams gut performen. Ich will auch gar nicht die Special Story heute erzählen, sondern auch hier an den Algerien-Experten Joscha übergeben, der uns da so ein bisschen nochmal ins Seelenleben der Algerier mitnimmt.
Ja, das ist gerade bei Algerien aktuell auf der einen Seite das richtig Spannende, auf der anderen Seite auch das bisschen, ja, ich will nicht sagen langweilige, aber es ist, also ich glaube, dass es anders jetzt zum Beispiel als bei Curaçao oder Kapverden, Jordanien, nicht die große emotionale Geschichte von der ersten Qualifikation oder von der lange Wiederqualifikation gibt, obwohl es bei Algerien jetzt 12 Jahre sind. Es ist einfach so, und das muss man schon so zusammenfassen, dass die Erwartungshaltung in Algerien und bei den algerischen Fans extrem hoch ist. Also, es ist auf der einen Seite natürlich richtig erleichternd, dass man jetzt nach 12 Jahren wieder dabei ist. Aber also wenn ich auch die Reaktionen von der Qualifikation anschaue, es ist nicht wie 2000, ja, 2010 und 2014, dass jetzt hier eine Ekstase herrscht und die Leute total aus dem Häuschen sind und dass diese Qualifikation abfeiern. Es war eher so, dass man sagt, nach 12 Jahren, das war jetzt auf jeden Fall extrem nötig, sich wieder zu qualifizieren und auch die Erwartung da, dass man sich wieder qualifiziert. Und man ist auch in der Position, dass man sagt, man hat die Spieler drin im Kader, die eine Qualität haben, sodass auch die K.O.-Runde erwartet wird. Also wie gesagt, wie schon erwähnt, dieses Dabeisein ist alles, wie es vielleicht 2010 noch der Fall war und so ein bisschen auch 2014, das ist einfach nicht mehr da, weil einfach die Teilnahme an sich nicht mehr für die totale Ekstase reicht irgendwie auch. Natürlich, weil man auch mit Mahrez, Bensebaini, Mandi und so weiter auch einige Spieler drin hat, wo man sagt, das ist jetzt die letzte WM für die. Die wollen jetzt auf jeden Fall nochmal eine WM spielen und sich damit auch die verdiente Erfüllung ihrer Karriere auch leisten. Und ich denke, dass es so ein bisschen bevorsteht, dass es schon so einen endgültigen Generationenwechsel gibt nach der WM. Also man hat ja oft schon ein bisschen mit dem Gedanken gespielt, die Spieler wie Mahrez, Mandi und so weiter, wie jetzt auch der Fall ist bei Bunecar, dass er nicht mitfährt, dass man die schon vor der WM rauslässt und vielleicht vor, ja, 1, 2 Jahren diesen Umbruch vollzieht. Aber man hat gesagt, nee, bestimmte Spieler sollen einfach nochmal mitfahren, weil sie auch in bestimmten Momenten noch was leisten können. Und es sind aber nicht ausreichend Spieler, um zu sagen, okay, wir haben jetzt hier das Goodbye einer goldenen Generation irgendwie, wie es bei manch anderen Mannschaften der Fall ist. Es ist so wirklich in allen Bereichen bei Algerien so ein unberechenbares Mittelding aktuell. Es ist keine extrem junge Mannschaft, keine Oldie-Truppe auf der letzten Tournee. Es ist keine überraschende, hochemotionale Qualifikation gewesen. Trotzdem Vorfreude, natürlich, nach langer Abwesenheit. Aber wie gesagt, die Erwartungshaltung ist einfach hoch und manche sind da optimistisch, manche verhalten. Aber vielleicht denke ich, ist meine persönliche Meinung, ist es vielleicht auch für Algerien ganz gut, wenn es nicht extrem hoch emotionalisiert jetzt ist, wenn man ein bisschen rational auch in die Sache rangeht. Und ich persönlich hoffe da einfach, dass die emotionalen Geschichten und vielleicht auch überraschenden Dinge beim Turnier selbst einfach auch geschrieben werden. Aber man mag auch sagen, dass ich vielleicht falsch liege. Vielleicht kommt sowas auch jetzt mit Spiel gegen Niederlande. Lass Algerien da mal gut aufspielen und vielleicht irgendwie in eine Überraschung landen. Dann ist diese Ekstase vielleicht auch ganz schnell wieder da. Also das ist so einfach wirklich unberechenbar und aktuell wirklich so ein Mittelding, was auch vielleicht, weiß nicht, schnell, mehr oder weniger schnell in die eine oder andere Richtung kippen kann. Also das ist so ein bisschen das Spannende.
Ja, ganz spannende Einblicke von Joscha hier, der uns ja jetzt auch wirklich gut begleitet hat mit durch die Episode. Da will ich natürlich nochmal dann das letzte Wort, beziehungsweise zumindest vor meiner Verabschiedung, an dich übergeben. Algerien, spannendes Paket. Was haben wir vielleicht noch nicht gesagt? Was fällt dir noch ein?
Waren jetzt spannende Einblicke, die wir bekommen haben. Ich denke und ich hoffe, dass es eine Gruppe wird und es kann schon eine sehr spannende Gruppe sein, die Algerien einfach hat, gerade am letzten Spieltag gegen Österreich. Und ja, ich glaube schon, dass sie unangenehm werden können, auch für Argentinien. Klar haben wir schon gesagt, dass die Argentinier da Vorteil haben und auch die bessere Mannschaft ist. Und nichtsdestotrotz immer wieder glaube ich, dass es sein kann, dass es einfach unangenehm wird für Argentinien, für Österreich, für Jordanien und wer auch immer gegen Algerien spielen wird, weil die gerade nach vorne viele Dribbler haben, viele kleinere Spieler, die sehr flink sind, die immer wieder aus dem Nichts Angriffe initiieren können, im 1 gegen 1, durch gute Körperbewegungen, durch gute Positionierung in den verschiedenen Räumen. Und da ist Algerien natürlich nicht zu unterschätzen. Im Gegenteil, ich finde, die Mannschaft ist gut, die ist interessant. Und dementsprechend sollte man die schon auf einen Zettel haben. Und du solltest auf jeden Fall da das ein andere Spiel sehen, weil das macht schon Spaß, denen zuzugucken. Ganz, ganz klar. Und das hoffe ich, dass wir ja die bestmögliche Performance von Algerien sehen werden. Weil wenn die on peak sind, dann macht es richtig Spaß, denen zuzuschauen.
Ja, aus deutscher Sicht ein bisschen schlecht für alle Algerier, die in Deutschland leben. Die Anstoßzeiten sind mit 2, 3, 4 Uhr gar nicht mal so angenehm aus deutscher Sicht. Da muss man sich ein paar Nächte um die Ohren hauen, um das Ganze live zu sehen. Aber ich denke, die Mannschaft wird es belohnen. Und ich meine, eigentlich viele große deutsche Fanlager haben dann ja auch ihre Aktien drin. So, die Dortmunder können dann, wenn sie Baini beobachten, die Frankfurter können Scheibi beobachten. Gut, ob die Wolfsburg-Fans gerade Bock drauf haben, sich ein Mora-Spiel um 3 Uhr nachts anzuschauen. Wir werden sehen. Ich weiß es nicht, ob sie dafür sich den Wecker stellen werden. Aber die Leverkusener dafür umso mehr, wenn dann ihr Talent Ibo Masa den Rasen betritt. War wieder sehr spannend, das Ganze zu beleuchten. Ich glaube, auch Algerien könnte uns überraschen. Ich bin da positiv gestimmt. Ganz so positiv gestimmt weiß ich nicht, ob ich bei dem Team bin, das wir als letztes besprechen werden, Tunesien. Aber ich will jetzt auch gar nichts spoilern. Ich freue mich drauf, wenn wir dann drüber sprechen. Und dann haben wir auch schon die WM-Vorschau durch, oder? Also schon bis jetzt haben wir schon einiges abgeackert.
Ja, definitiv. Ich muss sagen, es fühlt sich so an wie eine Sommervorbereitung. Man geht jetzt gegen Ende und man freut sich dann, wenn es dann richtig losgeht. Und ja, jetzt haben wir noch eine Episode und dann, ja, geht's endlich los.
Top. Dann danke ich dir und wir hören uns dann für Tunesien wieder.
Bis dahin. Danke. Ciao.